Buenos dias und herzlich willkommen bei Gate 7, deinem Podcast über Fernweh und Fotografie. In dieser Show geht es um Menschen, für die Reisen mehr ist als Spaß und Erholung. Freue dich auf praktische Tipps und Tricks, wie du tief in fremde Kulturen eintauchst und lerne, deine Abenteuer in bewegenden Bildern festzuhalten, egal mit welcher Kamera. Bist du bereit? Dann los, lass uns abheben mit deinem Gastgeber, Kai Beermann.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gate 7 Podcast. Mein heutiger Gast ist Eike Leppert, er ist leidenschaftlicher Fotograf und auf seinem Blog für kreative Fotografie gibt er Tipps, wie herausragende Bilder gelingen. Teures Equipment ist dafür nicht der entscheidende Faktor, sagt er. Viel wichtiger sind ein Gespür für Motive, Fingerspitzengespür im Umgang mit Menschen sowie ein ausgeprägter fotografischer Blick. Anhand von Beispielen von seinen Reisen nach Guatemala, Nicaragua, Vietnam und London gibt Eike einen Einblick in seinen kreativen Prozess beim Fotografieren. Bevor es allerdings losgeht mit dem Interview, noch der Hinweis auf ein paar Neuerungen im Gate 7 Podcast. Du wirst es vielleicht schon mitbekommen haben, wenn du die letzten Folgen gehört hast. Es gibt ein neues Element, ein sogenanntes Q&A-Format am Ende einer jeden Episode. Darin frage ich meine Gäste nach ihren Lieblingsfotografen, Lieblingsbüchern, Quellen der Inspiration und Dingen, die ihnen das Reisen und Fotografieren erleichtern. Bei den bereits aufgenommenen Gesprächen habe ich die Antwort schriftlich ergänzt. Es lohnt sich also, in den Shownotes auf gate7.de mal etwas zu stöbern. Da für mich Musik eine große Rolle spielt, frage ich auch nach den Songs, die für Fernweh stehen. Die genannten Titel kannst du in einer Playlist auf Spotify hören. Ob auf Fotowalks, bei der Bildbearbeitung oder auf Reisen, ich denke, das ist ein sehr guter Soundtrack, um auf neue inspirierende Gedanken zu kommen. Die Idee hinter dieser neuen Rubrik ist, dass mit der Zeit ein kleines, aber feines Archiv entsteht, in dem du Dinge findest, die dich auf neue Gedanken bringen, die den Horizont erweitern und vielleicht auch den ein oder anderen Trick liefern, wie du zu einem besseren Fotograf und aufmerksameren Reisenden wirst. Also, wie bei einem Buffet, pick dir einfach das Beste und für dich Relevanteste heraus. Sehr freuen würde ich mich auch, wenn du in die Gate 7 Facebook-Community kommst. Schau einfach mal vorbei, das ist der Ort, an dem wir direkt über die Themen Fernweh und Fotografie sprechen und diskutieren können. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei allen bedanken, die mir über den PayPal-Button auf der Webseite eine kleine Spende haben zukommen lassen. Das freut mich unheimlich, ich weiß das sehr zu schätzen und es hilft mir, diesen Podcast in dieser Form auch weiterhin produzieren zu können. Wenn du mich also auch unterstützen möchtest, dann würde ich mich extrem darüber freuen. Eine weitere Möglichkeit, dies zu tun, ist der Einkauf über die Amazon-Partnerlinks auf gate7.de. Als Teilnehmer am Partnerprogramm von Amazon erhalte ich für jede Bestellung eine kleine Provision, der Preis für dich bleibt aber der gleiche. So, jetzt aber ohne weitere Ankündigung direkt hinein in das Interview mit Eike Leppert. Viel Spaß! Hallo Eike, willkommen im gate7-Podcast.
Hi, grüß dich Kai, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, schön, dass du da bist, Eike. Ich habe dich ja vor einiger Zeit auf Facebook entdeckt. Da hast du eine sehr aktive Gruppe zum Thema kreative Fotografie. Außerdem schreibst du auch noch einen Blog darüber, like-foto.de. Ja, und da dachte ich mir, das passt ja ganz hervorragend in meinen Podcast, denn genau um diese Themen geht es ja auch bei Gate 7, nämlich sich der Fotografie nicht über die Technik zu nähern, sondern sich zu fragen, welche Rolle eigentlich der Blick des Fotografen bei der ganzen Sache spielt, nämlich wirklich herausragende Bilder zu machen. Also die Kreativität von jedem ein bisschen zu kitzeln, der gerne die Kamera in die Hand nimmt, darum geht es uns beiden und insofern passt das, glaube ich, ganz gut und ich freue mich mit dir über konkrete Fotoideen, aber auch über den fotografischen Blick im Allgemeinen zu sprechen.
Genau, das ist auch mein Einsatz. Also ich mag diese Technikdiskussionen immer über welches Objektiv und welche Kamera. Das wiederholt sich immer wieder und dabei gerät eigentlich so diese Ideenfindung da völlig aus dem Blickwinkel.
Ja. Ja, wunderbar. Bevor wir da konkret einsteigen, Eike, stell dich doch nochmal bitte ganz kurz vor. Wer bist du und wie bist du so zur Fotografie gekommen?
Ja, ich heiße Eike Leppert, komme aus dem schönen Bayern und fotografieren tue ich eigentlich schon seit sehr langer Zeit, aber erst seit zwei, drei Jahren so richtig intensiv. Also es hat angefangen, als ich mir eine Systemkamera, die Sony 6000, gekauft habe Und da ging es auf einmal richtig los. Ich war jeden Tag unterwegs mit Capture One die ersten Tage bis in die Nacht bearbeitet und habe eigentlich jede freie Minute mit der Fotografie verbracht. Dann bin ich erstmal in die Stockfotografie eingestiegen, weil ich da irgendwie über einen Artikel draufgekommen bin und fand die Idee cool. Das auch eine ganze Zeit lang gemacht, weil es da auch eigentlich ein sehr kreativer Schaffensprozess ist. Man hat eine Idee, wie man bestimmte Werbung quasi darstellen will. Zum Beispiel, ich verletze mich an der Hand, so dieses Thema. Und das versuche ich jetzt in einem Bild so mit einer Art Storytelling umzusetzen. Genau, das habe ich dann erstmal eine Zeit lang gemacht und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das hat sich aber dann irgendwie wegentwickelt, weil diese Stockfotografie und vor allem die Bildbearbeitung sehr viele Arbeitsprozesse hat, die ja sehr nervig sind, diese Verschlagwortung und immer das perfekte Bearbeiten, diese ganzen Makel beseitigen und so weiter in Photoshop. Und dann kam es dazu, dass ich gedacht habe, ich möchte mehr diese Bildideen, Fotoideen machen und habe dann einen Blog gegründet, also like-foto.de heißt der, und konzentriere mich da hauptsächlich auf Fotoideen. Ja, und bei den Fotoideen geht es eben darum, wie kann ich am meisten aus einer Städtereise rausholen, aber auch Reisefotografie, wie kann ich da am meisten rausholen. Dann Themen so technischer Sicht wie Levitation-Fotografie, brennende Stahlwolle, sowas in dem Bereich. Genau.
Ja, kreative Fotoideen, das ist ein gutes Stichwort. Wie findest du denn selbst deine Inspiration und hast über die Jahre deinen fotografischen Blick geschult, Eike?
Ja, also ich gehe meistens, den ersten Ansatz habe ich dann tatsächlich auf Social Media, dass ich in Instagram meine Lieblingskünstler habe. Den folge ich und auch auf Pinterest bin ich viel unterwegs. Und ja, Pinterest hat natürlich die Funktion, sich eine Pinnwand zu erstellen. Also da habe ich dann eigene Pinnwände, wo ich mir dann Sachen drauf pin, was ich unbedingt mal nachmachen will. Und auch in Instagram. Aber was mir wirklich wichtig ist, dass ich zwar die Sachen sammle, die mir Spaß machen, die ich genial finde, aber dann immer irgendwas versuche zu verändern, weil ich das nicht eins zu eins kopieren will, sondern was Eigenes kreieren will. Zum Beispiel, so ist auch so ein Blogbeitrag über so Wasserspritzer entstanden. Da habe ich ein cooles Foto auf Pinterest gesehen. Da habe dann gesagt, so, ich will das aber jetzt mit einem Systemblitz machen und mit Verkehrslichtern im Hintergrund. Mit einer offenen Blende. Und dann bin ich in die Stadt gefahren, habe da in der Stadt mein Glas aufgebaut und meinen Blitz und so weiter und habe dann eigentlich im Verkehr das Blitzen angefangen. Also jenseits des Verkehrs natürlich. Aber im Hintergrund hat man diese Stadtlichter gesehen. Genau, und dann habe ich da wieder was Neues draus kreiert. Also ich schaue mir immer irgendwas von meinen Lieblingskünstlern ab und versuche das dann auf eine andere Art umzusetzen.
Ja, das ist ein guter Ansatz, da auch Social Media wirklich ganz bewusst zu nutzen. Du hast jetzt Pinterest angesprochen, Instagram bietet da auch die Gelegenheit. Ich hatte neulich eine Diskussion mit einem befreundeten Fotografen und da haben wir uns auch über dieses Flüchtige bei Instagram unterhalten. Und wenn man mal so schaut, Leute im öffentlichen Verkehr, im Bus oder so, wenn die in ihrem Account sind, wie schnell da durch diesen Feed gewischt wird, ganz schnell mal der Doppelklick, ein Like. Aber so richtig, wirklich sich beschäftigen tut kaum jemand mit den Bildern da, ne? Was eigentlich schade ist, weil es bietet so viel Möglichkeiten, deine eigene Fotografie zu verbessern. Also es gibt da eine Funktion, die ja ist vielleicht ganz naheliegend, die war mir aber bis vor kurzem auch noch nicht bekannt. Das ist, dass man, wenn man Fotos speichert, diese dann auch in Sammlungen organisieren kann. Das ist wirklich, seitdem ich das mache, also Fotos, die einem wirklich gefallen, die kann man dort dann ablegen und sich, wenn man die Ruhe hat, dann nochmal genau anschauen und analysieren und das ist schon, hilft enorm weiter.
Ja, auf jeden Fall. Ja, da gebe ich dir auch völlig recht, dass Instagram so schnelllebig ist und dass eigentlich, das sind wirklich richtig gute Bilder, aber man schaut die nur ein, zwei Sekunden an und scrollt gleich weiter. Und deswegen muss ich persönlich sagen, ist jetzt Instagram auch nicht unbedingt mein liebstes Portal für meine eigenen Fotos, weil es mir einfach zu schnelllebig ist. Also man produziert und am ersten Tag wird es noch geklickt oder angeschaut und am zweiten, dritten Tag ist es schon wieder verschwunden. Und da ist einfach so ein Blog viel langlebiger. Man kann natürlich auch viel mehr Text reinpacken, kann erklären, kann erzählen, die Hintergrundgeschichte. darlegen und ja, deswegen bin ich da viel aktiver und sehe Instagram bloß als kleine Ergänzung oder eben, wie ich vorhin angesprochen habe, für Ideen.
Ja. Ja, es ist immer eine Sache, wie man das nutzt. Also ich denke, Instagram, wenn man sich wirklich oder auch mal Kommentare schreibt, die über, ja, schönes Bild, schöne Stimmung und so hinausgehen, ne, kann man da sehr, sehr viele Kontakte knüpfen, auch zu anderen Fotografen und spannende Diskussionen anstoßen. Also ja, man muss dem, glaube ich, immer ein bisschen mehr Zeit geben und das nicht nur als so ein bisschen Fast-Food-Bilderkonsum benutzen.
Ja, das stimmt, genau.
Aber du hast deinen Blog angesprochen. Du bist jetzt nicht nur begeisterter Fotograf, sondern hast dann auch gesagt, ich beschäftige mich auf diese Art und Weise mit der Fotografie. Ich schreibe darüber und gründe einen Blog. Kannst du noch mal ein bisschen was zu diesem Projekt sagen? Was genau hat es damit auf sich?
Ja, gerne. Also mein Blog ist jetzt tatsächlich vor ziemlich genau einem Jahr entstanden und vor kurzem das Einjährige gefeiert. Und ja, die Idee war eben einfach, so ein Projekt ranzugehen und diese Fotoideen dann aufzuarbeiten. Und wenn man natürlich so eine Art Rezept kreiert, kann man das natürlich dann auch deutlich größer aufziehen und hat dann immer so ein Ziel. Also ich bin da sehr ziel- und erfolgsorientiert irgendwie. Und ich brauche immer ein Projekt, das ich umsetzen kann. Und dann kam mir dieser Blog und dachte mir, das wäre eigentlich total cool, dass man immer ein Fotoprojekt hat, das dann zusammenschreibt, Bilder dafür produziert und dann über jedes einzelne Projekt einen Artikel schreibt. Und mein Ansatz war eben, dass es ja deutlich länger sein soll, besser recherchiert als viele andere Blogs. Deshalb schreibe ich dann auch meistens ziemlich lange Artikel dazu. Die meisten würden es wahrscheinlich zu lang sein. Den ich dann aber auch immer versuche, so meine Ideen darzulegen, wie habe ich jetzt das Bild gemacht, was könnte man vielleicht noch anders machen, was braucht man erstmal für Ausrüstung dazu und wie muss man das umsetzen. Also quasi so eine Sache, wo sich jeder inspirieren lassen kann und aber dann auch sagen kann, wie tue ich das jetzt wieder auf meine eigene Weise umsetzen.
Ja, aus einem dieser Artikel, dieser längeren Artikel, die du eben erwähnt hast, ist auch ein Buch entstanden, ein E-Book, was du gerade veröffentlicht hast. Raketenstart für Fotografieanfänger heißt das. Da gehst du ja schwerpunktmäßig auch drauf ein, was so die Anfängerfehler sind, die Hobbyfotografen ja machen, wenn sie das erste Mal oder anfangen, ein bisschen regelmäßiger zu fotografieren.
Ja, genau, richtig. Also das ist, muss ich ein bisschen ausholen. Also ich bin eigentlich schon seit Jahren immer in diesen Facebook-Gruppen drinnen und auch viel in diesen Anfängergruppen. Und da sieht man den ganzen Tag Bilder von Anfängern und anderen Fotografen und man kommt eigentlich immer wieder auf dieselben Probleme, dass halt der Horizont schief ist, dass das ISO-Rauschen zu hoch ist und so weiter. Es sind eigentlich alles, viele Sachen sind Kleinigkeiten, aber ich habe eben dann einmal einen Artikel geschrieben, das sind die 15 schlimmsten Anfängerfehler auf meinem Blog, wo ich richtig Zeit investiert habe, der ist 3.000-4.000 Wörter lang und der wurde dann ziemlich schnell zu einem meiner erfolgreichsten Artikel auf dem Blog. Habe dann auch viel positives Feedback bekommen und habe ein bisschen mehr in die Richtung produziert, also auch über Bildgestaltung, verschiedene Kompositionsmöglichkeiten und so weiter. Und ja, ich wollte dann mehr in dem Bereich machen und habe dann schon viele Artikel vorproduziert und habe dann gemerkt, ja, es ist eigentlich wäre es perfekt, ist, als so ein Gesamtpaket zu machen und dann auch noch die Thema ein bisschen Technik aufzugreifen, was halt wirklich das Wichtigste ist, was man braucht die ersten Tage, und Bildbearbeitung mit reinzunehmen. Also quasi ist es so mit der Unterschrift, wie du in 3 Tagen fotografieren lernst. Ich habe das in 3 größere Kapitel gegliedert, das Buch. Das heißt, der erste Tag ist die Technik-Basics, einfach Blende, ISO, Belichtungszeit und so weiter und die wichtigsten Techniksachen, die es auf dem Markt gibt. Also für was ist ein Stativ sehr basic gehalten. Dann geht es weiter über die Fotografie-Tipps, welche Genres der Fotografie, die schlimmsten Anfängerfehler dann eben wieder, aber deutlich ausführlicher und deutlich mehr, das sind 25 geworden. Dann die Bildgestaltung, Fotorezepte und dann über die Bildbearbeitung, welche Programme sind gut für einen Anfänger und auf was sollte man am Anfang bei der Bildbearbeitung achten. Genau, und das wurde sehr positiv angenommen. Das ist jetzt erst seit einer Woche erhältlich. Ich vermarkte es eben über meinen Blog und über meine Fotogruppe. Und also es zeigt mir auch, dass es dieses ganze positive Feedback, dass die Leute sagen, es ist ein super geniales Buch und diese ganzen Bonus, die ich da noch beigeliefert habe, die sollen dann eben auch zum Fotografieren anregen. Da freuen sie sich riesig drauf. Ja, das hat mich total gefreut und da war diese ganze Arbeit, war es das wert. Ja.
Klingt nach einem wirklich umfassenden Paket, was du da geschnürt hast. Und lass uns noch mal ganz kurz bei dem Thema Anfängerfehler bleiben. Das würde mich interessieren. Welche sind denn die Anfängerfehler, die du gemacht hast?
Ja, eigentlich alle, die ich da in meinem Blog habe. Also da nehme ich mich nicht aus. Die Einleitung ist gleich von dem Artikel. Ich will mich nicht als was Besseres darstellen oder irgendwas. Ich mache dieselbe alle immer noch. Das heißt, also vor allem so ISO-Rauschen, das ist eigentlich immer so das Erste, was Anfänger kommen, dass man im ISO-Automatik fotografiert, aber vergisst die Blende zu öffnen oder einfach nachts versucht, noch mit ISO zu fotografieren, anstatt das Stativ auszukramen. Oder tatsächlich, was ich am meisten bei Leuten sehe, die nicht sich viel mit der Fotografie beschäftigen, der schiefe Horizont. Ja, das ist was, wo es den Fotografen des Grausen kommt, obwohl es eigentlich so einfach zu beheben ist. Ja. Genau. Und ja, was gibt's noch eben? Also Bildkomposition im Allgemeinen, dass viele Anfänger einfach aus dem Stand Kopfhöhe des Fotografieren anfangen, ohne sich irgendwie Gedanken zu machen, wie kann ich mich anders positionieren, was kann ich in den Vordergrund nehmen. Das ist also dieses bewusste Gestalten des Bildes, dass ich ganz gezielt nach Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund suche und mich dann für einen Bildaufbau entscheide, nach meinetwegen der Drittelregel, nach einer symmetrischen Komposition oder was ähnliches.
Ja, dann, Eike, lass uns doch mal einen Blick auf deine Fotografie werfen. Du bist ja, oder betreibst diesen Fotoblog, das ist aber nicht dein Hauptjob. Du bist Polizist in Bayern, ist das richtig?
Genau. Also ich habe bei der Bayerischen Polizei studiert, arbeite momentan noch in Bayreuth als stellvertretender Gruppenleiter. Und ja, demnächst muss ich nach München umziehen, freue mich aber auch riesig auf München. Bin jetzt vor kurzem umgezogen. Und ja, die Fotografie ist ein Hobby, wird alles außer in der Freizeit gemacht und oft bis spät in die Nacht, weil man dann eben ja viel zu tun hat.
Ja, und dadurch, dass du diesen Hauptjob hast, bleibt eben auch nicht so viel Zeit zum Reisen, sondern das ist der Jahresurlaub, den du dann dafür verwendest, aber diese Zeit nutzt du sehr intensiv und bist viel unterwegs.
Ja, richtig, genau. Also das Reisen ist von meiner Freundin und mir ein großes Hobby und da wir das ja eben in die komprimieren müssen auf 3-4 Wochen Urlaubszeit, machen wir dann immer eine Backpacking-Reise, also eigentlich jedes Jahr eine größere, 3-4 Wochen eben. Also die erste war, glaube ich, Malaysia, 3 Wochen, dann 4 Wochen Sri Lanka, dann Vietnam, 3 Wochen und dieses Jahr war es dann Mittelamerika, 4 Wochen. Und da, genau, wie schon gesagt, Backpacking, das heißt eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag an einer anderen Station. Man verbringt sehr viel Zeit im Bus, im Zug oder ja, im Flugzeug. Und aber dafür wird man natürlich belohnt mit extrem vielen Eindrücken. Man sieht unglaublich viel. Und für mich und meine Freundin kommt so ein Pauschalurlaub 2 Wochen am Strand dann nicht in Frage.
Ja, von diesen Eindrücken hast du mir ein paar geschickt, ein paar Bilder, die ich gerne mal mit dir durchgehen möchte. Fangen wir dann doch gleich mal in Mittelamerika an. Da hast du ein Bild aus Guatemala ausgewählt. Mhm. Vielleicht magst du da mal ein bisschen was zu erzählen. Das ist ein Foto aufgenommen auf einem Vulkan.
Ja, richtig. Also ganz Mittelamerika ist geprägt von Vulkanen. Also man kommt eigentlich keine 100 Meter, ohne irgendwo in der Ferne die Silhouette von einem Vulkan zu sehen. Also das ist wirklich genial. Und wir sind in Guatemala gelandet, genau, als erstes Land und sind da gleich den zweiten Tag eine Tour gemacht und sind auf den Aztenango. Das ist ein großer Vulkan, ich glaube 4000 Meter hoch ist der, und haben da einen Guide gebucht und sind da dann mit einer Gruppe hochgewandert. Und das war, also schon der Aufstieg war relativ anspruchsvoll. Ich bin jetzt da kein Bergsteiger, ich kenne mich da wenig aus. War auch noch nie so hoch, muss ich sagen. Hat dann begonnen auf 1.500 Meter und dann eigentlich ja bis spät nachmittags und früh bis spät nachmittags gewandert. Extreme Steigung ich glaube 6 oder 8 Liter Wasser hatte ich im Rucksack und alles Mögliche noch. Meine Freundin durfte die Stative tragen und die Objektive und die Kamera. Das darf ich mir heute noch anhören. Aber was natürlich deutlich leichter war als das Wasser, zu meiner Verteidigung. Und also der Aufstieg war schon mal genial, weil es alle 500 Meter total eine andere Vegetation gab. Erst war es Nebelwald, wo man keine 10 Meter gesehen hat. Dann hat es wieder aufgeklart, dann konnte man sehr weit schauen, bis in die Ferne. Und dann, traurigerweise, war man endlich oben und es war absolute Nebelsuppe. Also man hat wirklich keine 10 Meter gesehen. Und diese schönen Vulkane, die uns da versprochen wurden in der Ferne, von denen haben wir gar nichts mitbekommen. Genau, ging dann so weiter. Wir sind dann irgendwann schlafen gegangen. Derzeit hat es dann unglaublich das Regnen angefangen und das Blitzen. Da haben wir schon gedacht, wir kommen nie wieder zurück. Und gleichzeitig war immer dieses Grollen und Donnern von dem Vulkan Fuego zu hören, der eigentlich da wirklich in 2 Kilometer Entfernung eigentlich direkt angrenzend. Das ist ein Zwillingsvulkan, der wächst quasi an dem Acetinango ran. Gut zu hören war. Und das hat eigentlich die ganze Nacht durchgeregnet und gedonnert. Und ich habe auch tatsächlich keine einzige Minute schlafen können, weil ich diese Höhenkrankheit hatte. Ab 3.000, 4.000 Meter, da ist einfach der Sauerstoffgehalt so niedrig in der Luft, dass man zumindest, ich dachte, das ständig am Ersticken ist. Ja. Also man will eigentlich einschlafen, ist müde, aber dann kommt dann wieder so der Anflug, dass man zu wenig Luft hat und atmet dann ganz, ganz tief ein und ist wieder hellwach. Nun gut, so ging es dann weiter und frühs konnte ich dann trotzdem, bisschen eingeschlafen bin ich dann doch. Dann hat unser Guide geschrien und dann ist es wirklich innerhalb von 10 Minuten aufgeklart und plötzlich war der Sonnenaufgang da und der Nachbarvulkan und alle anderen Vulkane. Genau, und da sieht man dann auch eben den Vulkan. Das Schöne war, dass eigentlich jeder eine Kamera dabei hatte, aber keiner hat so richtig sich viel mit den Fotografien beschäftigt wie ich. Das heißt auch, dass keiner ein Stativ dabei hatte, außer ich. Und was natürlich dann richtig gut war, dass bei dem wenigen Licht ich trotzdem gute Fotos machen konnte und die meisten anderen hatten eben das extreme ISO-Rauschen oder zu lange Belichtungszeit. Ja. Und dann bin ich eben den ganzen Berg entlang gekraxelt und habe immer nach Vordergrund gesucht und einen schönen Hintergrund, also den Vulkanen, habe dann letztendlich auch ein schönes Bild gemacht, ja. Das habe ich dann auch vor kurzem drucken lassen und wird jetzt dann im Großformat bei uns in München die Wohnung schmücken.
Ja, das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man so ein Bild aufbaut, so ein Landschaftsbild. Du hast dir einen schönen Vordergrund gewählt. Das ist so ein Busch, der bunte Blüten hat. Dann hast du die verschiedene Vegetation, die dort auf diesem Vulkan an dem Hang zu finden ist, mit drauf. Es sind wahrscheinlich Baumstumpfe, die irgendwann mal abgebrannt oder Bäume, die abgebrannt sind und jetzt nur noch die Baumstumpfe da zu sehen sind. Ja. Dann wird es ein bisschen grüner im Hintergrund. Da sind schön grüne Bäume noch und dann dieser spektakuläre Blick im Hintergrund, dieses Panorama mit den Vulkanen, die so von Wolken umzingelt sind und der Morgennebel, der sich da drüber legt, eine ganz sanfte Stimmung, also wirklich wunderbar aufgebaut. Ja,
genau, das ist eben so die bewusste Suche einfach nach Vordergrund und es gab tatsächlich nicht so viel Vordergrund, meistens nur so schwarze Erde, aber da gab's dann doch einen schönen Busch mit bunten Blüten, ja, das hat mich dann gefreut.
Ja. Genau. Ja, das ist ja auch wir haben ja schon über die Anfängerfehler gesprochen, so ein Fehler, den viele machen, da nicht drauf zu achten, dass da im Vordergrund auch was Interessantes ist, ne? Und dass da nicht zu viel leere Fläche entsteht, die nichts beiträgt zu der Bildstimmung.
Ja, das ist auch tückisch. Ich finde, die ersten Tage, vor allem wenn man in einem neuen Land ist, da ist man dann immer so eingenommen von der Natur. Und dann denkt man, oh, das ist ja absolut genial, da knipst man dann einfach drauf los. Vergisst aber dann eigentlich wirklich dieses bewusste Gestalten und das Suchen, weil man eben das, die Szenerie an sich schon so spannend findet. Aber wenn man dann irgendwann mal nach 2-3 Tagen das länger da ist und sagen die, diese neue Umgebung dann plötzlich normal geworden ist, dann merkt man auf einmal, dass es dann keine guten, besonderen Fotos waren. Und das passiert mir auch jedes Mal wieder, wenn ich mir denke, oh, Wahnsinn, hier diese Umgebung und da diese bewusste Gestaltung, die fehlt dann. Da muss man sich immer ein bisschen dran erinnern dann, ja.
Dran erinnert hast du dich auch bei dem nächsten Bild, das ist nicht mehr in Guatemala aufgenommen worden, sondern in Nicaragua, aber wieder von einem Vulkan, nicht auf dem Vulkan, sondern aus der Ferne. Du warst da an einem sehr schönen See, den du als Vordergrund benutzt hast. Ja, erzähl mal ein bisschen über dieses Bild.
Ja, richtig. Also das Bild ist auf Ometepe entstanden. Das ist eine riesige Insel in einem großen See in Nicaragua. Und wir haben uns auf jeden Fall einen Ort gesucht, wo wir zum Sonnenuntergang dann hinfahren können. Und da gibt es so ein schönes Kap, das ist so eine Landzunge, die raus in den See geht. Und das ist bekannt dafür, dass da die besten Sonnenuntergänge sind. Und dann waren wir auch zur richtigen Zeit da, haben uns einen Roller gemietet, sind da dorthin gefahren und da gab es eben diesen wahnsinnig schönen schwarzen Sand, also dieses Vulkangestein mit vielen schneeweißen Muschelschalen dazwischen. Und in dem Sonnenuntergang, der dann in der Gegenrichtung war, der hat dann die Wolken von hinten beschienen und hat dann eine einmalige Lichtstimmung gegeben. Also in dem Bild quasi haben wir im Hintergrund diese Wolken, die sehr lila sind. Die wurden dann ab einer gewissen Zeit blau-lila. Das ist kaum bearbeitetes Bild. Und dann ist dann auch dieser große Vulkan zu sehen, der auch über 3000 Meter hoch ist. Und im Mittelgrund ist ein Mensch am Wasser und die Baumreihe, die dann vor dem Vulkan ist. Und im Vordergrund sieht man eben den schwarzen Sand, der dann so einen unscharfen Vordergrund bildet. Und das Schöne, was mir auch gefallen hat an der Komposition, ist eben diese führende Linie von links unten, von da, wo der See beginnt, zu der Person hin und in der Verlängerung dann zum Vulkan. Also da habe ich einige verschiedene Fotos gemacht im Querformat, im Hochformat, und die Komposition fand ich am schönsten.
Ja, und auch die Perspektive, die du gewählt hast, ne? Du bist ganz tief runtergegangen, ja. Und genau. Ja, hast dadurch den ersten Teil des Bildes, dieser Sand ist in der Unschärfe, und dann wird es dann fortlaufend schärfer. Also wirklich eine schöne Sache, oder eine Sache, die man eigentlich auch immer wieder empfehlen kann, einfach auf die Perspektive zu achten, genau. Sich mal runter zu knien und nicht immer nur von der Brust aus fotografieren. Also das verändert so viel.
Das stimmt, ja. Also Froschperspektive da am Boden, das ist eine meiner Lieblingsperspektiven. Ich bin da auch gar kein Freund davon, dass immer bei Landschaftsfotografie alles scharf sein muss. Also da habe ich immer lieber einen unscharfen Vordergrund, um einfach diese Tiefenwirkung zu erzielen.
Ja, absolut. Sehr schönes Bild. Dann bleiben wir in Nicaragua. Jetzt sind wir auf einer Plaza. Ich weiß nicht, in welcher Stadt ist das aufgenommen?
Das ist in León in Nicaragua. Und ja, das ist, also das Foto ist tatsächlich auch, habe ich mir auch drucken lassen. Es zeigt die Kathedrale in Nicaragua, in León. Und die ist dafür bekannt, die wurde vor kurzem renoviert, die ist schneeweiß, völlig neu gestrichen, und ist echt ein imposantes Gebäude. Und von dieser Kirche tummeln sich immer tausende Tauben. Und das ist natürlich dann für einen Fotografen perfekt, dass man dann mal hingeht, die Belichtungszeit hochschraubt und mal ein paar Tauben aufscheucht. Und den Bildausschnitt schon so wählt, dass dann die Kirche schön drauf ist. Und was mir besonders an dem Bild gefällt, ist eigentlich dieser Zufall, dass genau im Zentrum eine Person läuft und eine Taube im günstigen Moment so fliegt, dass die Taubenflügel aussehen, als ob dieser Mensch die Flügel hat. Also ob das eigentlich so Engelsflügel sind. Ja. Genau, und oben drüber ist dann eben noch eine größere Taube. Ja, und die mit dem Bild verbinde ich eigentlich auch vor allem eine Geschichte. Vor allem, also es war so, wir sind ja in Mittelamerika durch fünf Länder gereist, Und Nicaragua ist eigentlich dafür bekannt, dass es so die Schweiz von Mittelamerika ist. Die ist extrem sicher, eigentlich politisch sehr stabil. Und wir sind dann eigentlich auch wir mussten durch Honduras und El Salvador durch. Das ist genau das Gegenteil. Also das sagt man, das ist hochgefährlich, da soll man bloß nicht länger bleiben. Und jeder in Guatemala und selbst in Honduras hat uns auch gewarnt, wir sollen eigentlich am besten weiterfahren. Das haben wir dann auch gemacht, nachdem wir nur eine Station in Honduras angeschaut sind. Sind dann in die erste Stadt nach León gekommen, die recht im Norden ist. Und haben uns schon gewundert, warum da alle Menschen so unfreundlich sind. Also das war wirklich seltsam. Das habe ich noch nie bemerkt, dass die alle unfreundlich geschaut haben und einfach so angespannt waren, die ganze Situation. Und hat sich dann auch herausgestellt, dass das einen ganz klaren Auslöser gab, und zwar in der Sozialreform von dem Präsident Ortega, der extrem die Beiträge, die Sozialbeiträge erhöht hat. Und in dem ganzen Land hat es eigentlich gebrodelt. Und das war der erste Tag, an dem wir da waren. Da ist das so richtig ausgebrochen. Und wir haben uns eine Airbnb-Unterkunft ziemlich zentral in der Stadt geholt. Und es ist gleich in der ersten Nacht hat es überall brennende Straßenbarrikaden gegeben. Und dann kurz darauf wurde auch die Universität angezündet. Und eigentlich durch die ganze Stadt sind eine Meute gelaufen, die sich dann Straßenschlachten mit der Polizei geliefert haben. Und das war für uns dann auch so ein Schock, wo wir eigentlich gedacht haben, wir kommen jetzt in das sichere Nicaragua. Und dann ging es da richtig zur Sache. Und ja, das hat uns dann noch die nächsten Tage ziemlich viel graue Zellen gekostet, sag ich mal.
Ja, wie habt ihr diese Tage verbracht? Seid ihr kaum auf die Straße gegangen oder?
Ja, leider eigentlich. Also das Bild da, das ist eigentlich eines der wenigen, die ich da gemacht habe in der Stadt, obwohl es eigentlich eine sehr schöne Stadt ist. Wir sind eigentlich hauptsächlich im Airbnb geblieben und haben dann versucht, eben außer Landes zu kommen, weil es wirklich hieß, es wird eigentlich immer schlimmer. Es bahnt sich ein Bürgerkrieg an. Es gab auch schon die ersten Toten, relativ zügig 30 Tote. Und wir haben eigentlich dann versucht, aus der Stadt zu kommen. Das Problem war bloß, dass der einzige Flughafen in der Hauptstadt Managua, da war es eigentlich am schlimmsten. Die ganzen Straßen waren blockiert, es war wie so ein Anarchiezustand, dass da Banden die Straßen kontrolliert haben. Und man konnte auch nicht zum Flughafen durch. Also es war einfach nicht möglich. Und dann mussten wir uns arrangieren. Dann sind wir noch länger im Airbnb geblieben. Wir haben einen zufälligen Host aus Österreich gehabt. Der ist dann auch aufgebrochen, weil es ihm zu gefährlich war, und ist heimgeflogen. Hat uns dann eigentlich alleine in seiner Wohnung gelassen und hat uns viel Glück gewünscht. Blöderweise hat er unsere ganzen Vorräte noch mitgenommen. Ich weiß nicht, ob es ein Versehen war oder Absicht. Ja, vermutlich ein Versehen. Und dann haben wir irgendwann den Sprung geschafft mit einem Taxi, das noch gefahren ist, zum einen Strandort in der Nähe. Und es war wirklich eigentlich nur so ein Ort mit ein paar Häusern und Hotels. Und da sind wir dann ein paar Tage untergekommen. Und dann wäre eben die Frage, fahren wir jetzt wieder nach Norden, nach El Salvador, oder, weil die Route ging eigentlich nach Süden, oder versuchen wir irgendwie nach Süden zu kommen, nach Costa Rica, weil unser Flug von Costa Rica ging. Und dann haben wir noch ein paar Tage gewartet, und glücklicherweise hat dann dieser Ortega die Reform in Teilen zurückgenommen und die ganze Situation hat sich ein bisschen beruhigt. Ja, und dann war es die Möglichkeit, dann sind plötzlich wieder Busse gefahren und Taxen, und dann haben wir uns ein Nachttaxi um 4 Uhr genommen und sind ganz südlich nach San Juan del Sur in Nicaragua gefahren und haben da noch ein paar Tage an einem Strandort verbracht, weil tatsächlich im Süden so gut wie nichts los war und nur im Norden diese Unruhen waren. Und das war eben das Gute auch, weil wir eigentlich direkt an der kostarikanischen Grenze waren. Das heißt, wenn es schlimmer geworden wäre, hätten wir sofort dahin fahren können.
Ja, schon eine mulmige Situation, in die ihr da hineingeraten seid, aber
ja. Ja, das steckt man nicht drin. Vor allem halt dieser Unterschied, dass es eigentlich das eine, da waren einen die Leute davon bloß nicht dahin, dann fahren wir ins nächste Land und plötzlich bricht da der Krieg aus. Aber ja, ist natürlich hochtragisch, vor allem für die Bürger. Also das war, wir haben uns natürlich auch geärgert, dass irgendwie unser Urlaub dann nicht so schön war wie erwartet, aber für die Leute ist es natürlich eine ganz andere Dimension.
Ja, absolut, klar. So, Eike, dann lass uns mal Mittelamerika verlassen und nach Asien gehen. Und da hast du zwei Bilder aus Vietnam ausgewählt, über die wir gerne sprechen können. Mhm. Dann fangen wir mal mit dem Porträt von dem Fischer an.
Ja, genau. Das ist in Vietnam entstanden und Vietnam haben wir auch eine lange Reise gemacht, eigentlich von Ho Chi Minh startend oder Saigon, wie es noch genannt wird, bis ins zentrale, ja, Mittelvietnam und von da dann zurück nach Ho Chi Minh, weil es eigentlich zu lang ist, um das in 3 Wochen vollständig zu bereisen. Und das Bild ist, soweit ich weiß, im Mekong-Delta entstanden und zeigt einen Fischer, der da eigentlich an einer Leine mit einem Plastikköder per Hand gefischt hat. Ja. Und das Coole an dem Bild ist eigentlich, dass der perfekte Moment erwischt wurde. Also der hat genau in die Kamera geschaut in dem Moment, wo ich abgedrückt habe, und hat noch diesen abgeklärten Blick im Gesicht. Das ist natürlich dann aber auch immer schwierig, mit Bilder machen von fremden Personen und die dann zu veröffentlichen. Deswegen mache ich es meistens so, ich mache erst das Foto, damit man nicht irgendwie erst jemanden darauf hinweist und diese ganze Spontanität der Aufnahme entgeht. Und dann zeige ich nochmal auf die Kamera, ob das dann in Ordnung ist. Und ich muss sagen, in Asien hatte ich dann noch nie Probleme damit. Die sagen immer alle, das ist in Ordnung und nicken dann immer freudig und grinsen meistens zurück. In Mittelamerika waren es dann meistens nicht so fotobegeistert. Da habe ich dann auch nach einer Zeit irgendwann das Fotografieren von Menschen eigentlich eingestellt. Ja. Und solche Motive, das ist eigentlich so, finde ich, das, was man immer mit Vietnam verbindet. Diesen Fischer, oberkörperfrei, mit dem typischen Hut auf, gegen die Sonne. Ja. Also es ist eines meiner Liebsten, hängt auch bei mir an der Wand.
Ja, und diese Pose, die er da eingenommen hat, die ist auch so, ja, absolut natürlich, ja, es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Porträt, was du dort gemacht hast von diesem Mann bei der Arbeit.
Das stimmt, ja. Ist tatsächlich von einem Motorboot entstanden. Bin überrascht, dass es eigentlich so scharf geworden ist, weil es doch recht schnell war und mit einer ziemlich hohen Brennweite. Aber ja, ein schöner Schnappschuss auf jeden Fall.
Wo wir schon bei der Kamera sind, mit welcher Kamera fotografierst du?
Also beim Reisefotografie habe ich alles mit der Sony 6000, Alpha 6000 gemacht. Und dann mit dem schönen 1805mm Zoom-Objektiv. Und es ist dann natürlich da nicht mehr ganz so kompakt eigentlich, was natürlich echt der große Vorteil von der Reisekamera ist. Aber die Brennweite ist natürlich optimal für Reisefotografie. Das ist ein schöner Kompromiss aus Schärfe und Brennweite, weil es dann noch da ziemlich dieser lange Zoom ist, sondern mit Blende 4 auch noch eine gute Blende und ein schöner Zoombereich. Aber dann meistens habe ich dann auch noch einen Weitwinkel dabei, das 12mm Samyang, und eine Festbrennweite, die sehr lichtstark ist. Das ist dann meistens ein 30-1-4. Wo man dann auch nachts ein bisschen fotografieren kann. Oder in der Dämmerung.
Ja. Genau. Ah, ja, du bist ja für alle Situationen gewappnet mit der Ausrüstung.
Obwohl ich jetzt halt rückblickend, glaube ich, würde ich den Weitwinkel nicht mehr mitnehmen, sondern nur noch Zoom-Objektiv und die Festbrennweite, weil meistens, also 90% der Bilder entstehen mit dem Zoom-Objektiv und alles andere mit der Festbrennweite. Ja, und jetzt vor ein paar Monaten bin ich dann eben auch umgestiegen auf die Sony Alpha 7 III. Von daher würde ich wahrscheinlich jetzt die mitnehmen, auch wenn die deutlich größer ist und schwerer. Ja.
So, dann noch ein Bild aus Vietnam. Das ist ein Bild von einem Wasserbüffel.
Ja, genau. Also ich habe mehrere Bilder von Wasserbüffeln in Vietnam gemacht. Die gibt es tatsächlich an jeder Ecke da unten. Aber eins gefällt mir besonders, und das ist vor allem eine Herde von Wasserbüffeln in so einem Flusslauf. Und das Bild ist entstanden auch in einem Nationalpark, der Phong Nha Ke Bang Nationalpark in Zentralvietnam. Und da ist es erstmal schwierig hinzukommen. Ist zwar ganz gut per Bussen erreichbar, aber ist eben extrem lang und aufwendig, die Fahrt. Und wir haben uns da einen Roller genommen, und haben diesen Nationalpark erkundet. Und die ersten Tage haben wir uns viele Höhlen angeschaut und die Natur da unten, die echt genial ist mit den mit den Felsen, die einfach so kerzengerade aus der Landschaft rauskommen. Und dann wollten wir noch ein bisschen so ins Hinterland fahren, weil es gibt eigentlich nur eine Ringstraße in den ganzen Nationalpark und der Rest ist nicht erschlossen. Und dann sind wir da so einen Weg reingefahren, der extrem eigentlich für keine Autos und keine Roller gemacht war. Wir haben uns bloß gefragt, wo der eigentlich hinführt. Eigentlich soll der zu einem Restaurant führen. Und eine halbe, dreiviertel Stunde später über Stock und Stein sind wir dann tatsächlich an einem Restaurant angekommen, was wahrscheinlich noch nie einen Touristen gesehen hat. Und direkt an das Restaurant angrenzend war dieser schöne Flusslauf, der sich bis in die Ferne gezogen hat. Und dann hat sich da so eine Büffelherde angebahnt, ist so langsam ins Bild gelaufen. Und das habe ich natürlich besonders gefreut. Und dann habe ich bloß noch gewartet, bis die Herde schön ins Drittel gelaufen ist. Und habe dann die Flucht von dem Wasserverlauf auch ins obere Drittel genommen und dann eigentlich die schöne Komposition bekommen. Ja, ich bin jetzt natürlich nicht ganz zufrieden mit dem Bild, weil im Vordergrund noch Busche waren, die hätte ich da am liebsten nicht gehabt. Aber es sind immer so die Geschichten, die man mit den Bildern verknüpft, die das dann so besonders machen.
Das stimmt, das ist fast genauso wichtig wie das Bild an sich, ne? Also ein Bild, mit dem man keine Geschichte verknüpft, das kann visuell sehr ansprechend und schön sein, aber wenn beides der Fall ist, dann sind das Bilder, die einen für immer irgendwie begleiten.
Genau, und das ist auch so eins. Und vor allem, es zeigt halt auch wieder, dass man, wenn man mal so eine Extrameile geht, wenn man mal irgendwas erkundet, wenn man mal ein bisschen abseits der Pfade geht, dann stößt man meistens auf die schönsten Sachen. Und dann nach einer langen, holprigen Fahrt, wo wir eigentlich jede Minute um den Roller gefürchtet haben, ist dann noch was Schönes dabei rumgekommen. Genau.
Ja, absolut richtig. Immer auch mal die vielleicht nicht ganz so offensichtlichen Wege gehen, denn hinter diesen unscheinbaren Ecken lauern dann oft die schönsten Motive. Und wenn man sich nur auf den Hauptpfaden bewegt, dann verpasst man doch eine ganze Menge.
Auf jeden Fall. Ja, also da kann ich auch wirklich immer das Couchsurfen empfehlen. Also ich war da anfangs kein großer Freund davon, aber meine Freundin hat es öfters gemacht. Und gerade im Ausland haben wir es dann in Vietnam gemacht, aber auch in Sri Lanka. Und also ich kann es immer kurz erklären, kennst du Couchsurfen? Wahrscheinlich schon.
Ja, doch, das sagt mir was.
Es ist ein Portal, wo man sich anmelden kann und dann einfach Leute anfragt, ob man bei denen kostenlos übernachten kann. Da geht es jetzt aber nicht in erster Linie darum, dass man sich das Geld fürs Hotel spart, sondern es ist einfach da, um Kontakt mit Locals zu knüpfen. Und da haben wir wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Also in Vietnam haben wir dann so eine extra exklusive Führung im Mekong-Delta bekommen. Der hatte ein eigenes Boot und hat uns dann alles gezeigt. Das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen, so ein Guide. Und haben uns dann auch im Essen mit ihm getroffen und er hat uns dann einfach erklärt, wie das bei denen läuft. Und die Couchsurfer sind in der Regel halt eben auch Leute, die dann gut Englisch sprechen können oder halt einfach auch internationale Erfahrung haben. Und mit denen kann man sich dann auch wirklich gut kommunizieren, obwohl man dann kein Wort Vietnamesisch spricht. Genau, und dasselbe war zum Beispiel auch dann in Sri Lanka, wo wir eine wahnsinnig schöne Unterkunft hatten bei jemandem in Kandy, war das im Hochland, im zentralen Hochland, auch über Couchsurfing. Der hat uns dann überall hingefahren, uns die Stadt gezeigt. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen.
Ja, das ist eine tolle Plattform und bei dieser Art des Reisens bekommt man direkten Kontakt zu ganz normalen Menschen vor Ort. Das ist etwas vollkommen anderes als zum Beispiel Airbnb, wo man doch meist kaum Kontakt zu den Vermietern hat. Bei Couchsurfing stellen die Leute dann ihren Schlafplatz wirklich zur Verfügung, weil sie ein ehrliches Interesse daran haben, auch die Menschen kennenzulernen, die da zum Übernachten kommen. Also die Begegnung und der Austausch stehen dabei ganz klar im Vordergrund.
Da geht es ganz klar drum. Und deswegen sagen ja auch immer alle, also quasi, wenn ihr nicht das Interesse daran habt, sich mit euch zu treffen, dann wirst auch abgelehnt. Also man schreibt da längere Vorstellungen, ich bin der und der, ich würde gerne das und das machen und dann schaut man, ob das zusammenpasst. Ja. Und Airbnb kann man auch Glück haben, machen wir meistens auch im Ausland, weil es teilweise sogar günstiger ist und der Kontakt ein bisschen näher ist wie zum Hostel. Aber wie du schon sagst, kommt ganz drauf an. Manche ist wirklich eher Hotel, dass man gar keinen Kontakt hat. Zu manchen haben wir dann doch ein bisschen Kontakt.
Mhm. Ja, Couchsurfing habe ich selbst noch nicht gemacht. Ich hatte einen Gast hier schon im Podcast, den Stefan Ort, mit dem ich intensiv über dieses Thema gesprochen hatte. Er war erst im Iran und zuletzt in Russland unterwegs als Couchsurfer und hat darüber auch zwei wunderbare Bücher geschrieben. Beides sind Spiegel-Bestseller geworden. Er hat genau das Gleiche berichtet eben, dass es eine ganz tolle Möglichkeit ist, tiefe Einblicke in den Alltag zu gewinnen und das Leben der Menschen wirklich auf eine sehr authentische Art und Weise zu erleben.
Ja, genau. Weil es ist trotzdem schwierig, jetzt einen engen Kontakt mit einem Local zu knüpfen. Also jetzt über ein kurzes Gespräch beim Einkaufen oder was, da geht es meistens halt darüber hinaus. Und dann kommt man eher in Kontakt mit anderen Couchsurfern. Aber durch das Couchsurfing, durch die Plattform funktioniert es tatsächlich sehr gut.
Okay, dann geht es jetzt von Asien zurück nach Europa, genauer gesagt nach London.
Ja, genau, da haben wir uns eine Aufnahme vom Camden Market herausgesucht. Also das ist das Bild, habe ich damals gemacht für einen Artikel auf meinem Blog über Bildideen bei Städtereisen. Und ja, es zeigt quasi diese farbenfrohe Brücke beim Camden Market, wo Camden Lock draufsteht und eben hunderte Touristen. Und das ist ja eigentlich so das Grundproblem, was man immer in Städten hat, dass einfach überall Touristen sind und überall Menschen und eigentlich so ein Bild irgendwie alles und nichts zeigt. Man weiß eben gar nicht, was jetzt da, was die Bildaussage ist. Und da kann ich eben immer empfehlen, dass man zum Beispiel versucht einfach eine längere Belichtungszeit an der Kamera einzustellen und dann entweder sich dafür entscheidet, sehr lange zu belichten, also 30 Sekunden bis eine Minute, dass dann vielleicht überhaupt keine Menschen zu sehen sind, sondern noch höchstens so geisterhafte Schemen oder so eine Belichtungszeit von einer Sekunde, wo die Menschen noch angedeutet sind, aber so verwischt. Und in der Aufnahme sieht man das eben, dass keiner so richtig identifizierbar ist. Und dadurch wird der Blick unweigerlich dann eben auf diesen Schriftzug gelenkt und ja, die Bildaussage wird einfach klarer.
Ja, sehr gut beschrieben. Also dieser Effekt, der sich dadurch erzielen lässt oder diese Bildaussage verstärkt, ist ein super Stilmittel, diese Bewegungsunschärfe, die durch die längere Belichtungszeit entsteht, da an solchen Orten zu verwenden oder gerade, wo noch mehr los ist, vielleicht in Fußgängerzonen oder in Bahnhöfen, wo es wirklich sehr, sehr chaotisch zugeht, da sich das eben zunutze zu machen und diese Hektik dadurch ja, bildgestalterisch zum Ausdruck zu bringen, dass man länger belichtet und das dann alles so in die Unschärfe, ins Schemenhafte geht und da lässt sich wunderbar mit spielen. Ne? Also ein bisschen, entweder man belichtet so lange, dass dann wirklich nur noch geisterhaft da was zu sehen ist, die Umrisse oder ja, gerade so, dass man noch das ein oder andere erkennt, aber die Unschärfe klar dominiert. Also ja, kann man toll mitspielen.
Ja, ist ja bloß wichtig, dass man eben solche Techniken im Kopf hat und dass man die dann auch gezielt mal anwendet, weil wenn man jetzt nicht das im Kopf hat oder das aufgeschrieben hat, dass man es unbedingt umsetzen will, kommt man einfach nicht auf die Idee. Aber man muss dann trotzdem entweder Graufilter benutzen oder die Blende so weit schließen und sich dann irgendwo abstützen mit Stativ, dass man dann die Technik gezielt umsetzen kann. Und wenn man sich da nicht den Vorsatz nimmt, es dann auch umzusetzen, dann ja, kommt man da meistens nicht drauf.
Ja, dies ist jetzt auf so einem City-Fotowalk entstanden. Hast du bei solchen Gelegenheiten immer ein Stativ dabei?
Stativ habe ich nicht dabei, nee. Aber ich bin ein großer Freund mit der Sony 6000 gewesen von Gorillapods. Also das ist, finde ich, absolut super. Bloß, ja, wird natürlich schwieriger, je schwerer die Kamera ist. Und jetzt mit meiner Sony 7 III, da ist es grenzwertig. Dann gibt es natürlich dann wieder die noch stabileren, aber die sind dann schon wieder so groß, dass man fast ein Stativ mitnehmen könnte und da ist man fast das lieber. Oder was ich eigentlich noch empfehlen kann, sind diese Bohnensäcke, die Beanbags. Und ja, da sollte man sich am besten eben einen kaufen, der einen Zipper hat oder den man öffnen kann. Das heißt, man kann den Beutel ausleeren und der ist nicht immer gefüllt. Und dann nimmt man den leeren Beutel mit, fährt ins Ausland, kauft sich da irgendwo eine Packung getrocknete Bohnen oder Reis, füllt den voll und kann den dann als Beanbag benutzen. Und auf dem Heimweg kann man den dann wieder ausleeren, spart sich Gewicht und Platz.
Ja, klasse. Ja. Und dieses Foto speziell, wie ist das entstanden? Welche Technik hast du da verwendet?
Da habe ich die Belichtungszeit von einer Sekunde durch einfach das Schließen von der Blende erreicht und hab's an eine Laterne gedrückt.
Ah ja, okay, dadurch ja. Stabilisiert.
Mhm. Genau, also was man findet da. Ja. Und da muss man vielleicht ein paar mehr Bilder machen, weil manche Aufnahmen da nicht ganz scharf werden. Aber sagen wir so halbe Sekunde bis Sekunde geht mit Auflegen und oder Randrücken an Masten eigentlich immer ganz gut.
Ja, genau. Da muss man dann kreativ sein. Also es lassen sich dann auch im öffentlichen Raum überall Stativalternativen finden.
Genau, ja. Also gerade in der Großstadt braucht man eigentlich selten ein Stativ, finde ich jetzt. Ich bin da auch so ein großer Freund von so bodennahen Aufnahmen eben. Dann legt man es einfach auf den Boden. Oder man findet irgendwo einen Mülleimer, eine Bank oder sonst was findet man eigentlich immer.
So. Ja, das war doch ein schöner Querschnitt durch deine Fotografie verbunden mit Geschichten von unterwegs. Hat mir viel Spaß gemacht, Eike, mit dir über deine Fotografie zu sprechen.
Ja, mir auch. Dankeschön.
Am Ende eines oder einer Episode habe ich jetzt ein neues Format eingeführt. Das ist so ein kleiner Q&A-Teil, der immer wiederkehrend ist mit Fragen, die ja doch sehr spannende Antworten hervorfördern und bin gespannt, was du antwortest auf diese Fragen. Lass uns loslegen.
Ich bin gespannt auf die Fragen.
Die erste ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man nicht drauf vorbereitet ist. Die ist nämlich nach einem Lieblingszitat zum Thema Fotografie oder ja, kann auch ein Lebensmotto sein. Irgendein Spruch, der eine besondere Bedeutung für dich hat.
Also Fotografie-Zitate, da fällt mir jetzt spontan kein hochtrabendes ein. Aber gut, eins, was ich immer ganz gut finde, das sagt immer Stefan Wiesner, glaube ich, hat es ein paar Mal gesagt in einem Video, und zwar, um schöne Fotos zu machen, hilft es, an schönen Orten zu sein. Und was eigentlich wie so eine Binsenweisheit klingt, finde ich, da ist viel Wahres eigentlich drin, weil es einfach heißt, ja, beweg deinen Arsch. Wenn du schöne Fotos machen willst, dann musst du dich halt bewegen, dann musst du reisen, dann musst du unterwegs sein, dann musst du vielleicht auch abends, wenn es kalt ist, noch in die Stadt fahren oder irgendwo mit dem Auto weit reisen. Aber zu Hause wirst du halt selten irgendwie beeindruckende Fotos machen. Ja. Und das ist halt oft das, was ich auch auf meinem Blog predige, dass ich einfach sage, Leute, setzt euch ein Projekt, setzt euch ein Ziel und dann macht was, geht in die Umsetzung. Und vom Lesen in Foren und so, da werden die Bilder einfach meistens nicht besser.
Ja. Wie geht dir das? Fällt es dir schwer, vor der eigenen Haustür zu fotografieren?
Ja, es ist, man kann sich schwerer aufraffen, finde ich. Ja. Es sind dann öfters so Auslöser, dass ich sage, ich sehe irgendwie ein Video oder irgendein Bild, was mich dann wieder triggert. Aber ja, so ohne Gedanken einfach rausfahren und jetzt mal ein bisschen durch die Stadt schlendern und fotografieren, habe ich selten gemacht. Ja. Entweder, wenn der Auslöser sind, entweder, klar, schöner Sonnenuntergang oder was ich ein großer Freund bin, ist auch so, wenn es kurz zuvor geregnet hat, überall Pfützen sind und das dann Nacht ist, dann fahre ich auch meistens gerne in die Stadt, schaue, dass ich Langzeitbelichtungen hinkriege mit den Pfützen im Vordergrund, wo es dann eine schöne Spiegelung gibt. Ja, das sind dann so die Auslöser.
Mhm. Ja, ist gut, wenn man da so einen Auslöser hat oder sich ein Projekt setzt, um eben auch dann im Alltag dran zu bleiben. Ne? Das ist genau. Zwar richtig, dass es einem an schönen Orten, die ein bisschen exotisch sind, irgendwie leichter fällt, Motive zu finden, weil es eben einfach ja ungewohnte Szenen sind und man darauf dann automatisch anspringt. Aber um wirklich seine Fotografie voranzubringen, muss man ständig im Training bleiben. Und wenn man dann die Kamera nur im Urlaub zur Hand nimmt, dann ist das vielleicht ein bisschen wenig.
Ja, genau, das sehe ich auch so. Ja. Und Ja, ich finde vor allem, also ich bin ein großer Freund von Listen und Checklisten und so weiter. Und ich habe eigentlich immer eine Liste mit 10, 20 Fotoideen, die ich gerne mal umsetzen will. Und dann ist es sowas, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Tag Zeit, würde gerne fotografieren gehen, dann hole ich die Liste raus und habe sofort gute Ideen, ohne dass ich mich jetzt groß noch Inspiration suchen muss. Und das kann ich auch immer empfehlen, weil wenn man einfach immer spontan sich Ideen suchen muss, dann wird es schwierig. Aber wenn man schon einen Schatz hat, wo man dann was suchen kann draus, hilft es immer.
Klasse Tipp, ja, sich da irgendwie, ob das im Smartphone ist, in irgendeiner App oder so, einfach eine Liste anzulegen und immer, wenn einem was in den Sinn kommt, das zu notieren und ja, dann hat man immer was, auf was man zurückgreifen kann.
Genau.
Klasse. So, die nächste Frage, ein bisschen einfacher, ist nach deinem Lieblingsfotografen.
Lieblingsfotografen, also ich muss sagen, da bin ich am amerikanischen Markt von Alan Palander ziemlich begeistert. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, der Name sagt mir nichts.
Ist jetzt auch nicht unbedingt so wahnsinnig bekannt, aber oder Peter McKinnon, den wirst du vermutlich kennen, oder?
Muss ich leider auch passen.
Das ist eigentlich eine YouTube-Größe. Bin ich auf YouTube drauf gestoßen. Das ist einer der bekanntesten YouTube-Fotografen. Und über den bin ich auf Alan Palander gekommen. Und was ich bei Alan Palander so gut finde, der hat viel so Straßenporträts und ja, einfach Streetaufnahmen, die aber so einen ganz charakteristischen Stil haben. Also das ist meistens sehr düster gehalten, bisschen low-key, sehr viele Schwarztöne und dann aber mit so einer kräftigen Orange-Färbung. Also ich finde, wenn man so ein Bild von ihm sieht, dann sieht man sofort, das ist eins seiner Bilder, so ein ganz charakteristischer Bildstil. Und das habe ich jetzt auch schon in mehreren Bildern versucht, so ein bisschen zu imitieren. Klappt eigentlich auch ganz gut. Es ist, hat er auch mal in dem Video erklärt, wie man den Bildstil hinbekommt. Finde ich aber immer wieder genial. Und ja, das ist so eins meiner Vorbilder, weil der auch ja viel von Design, vom Bildaufbau, auch teilweise Bildelemente mit ins Bild nimmt, wie Schrift. Das wirkt alles immer so wahnsinnig gut abgestimmt.
Ja, spannender Fotograf, den werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Die nächste Frage ist so ein bisschen ähnlich, ist nach einem Fotografen, der weniger bekannt ist, den du vielleicht irgendwie auf Instagram kürzlich entdeckt hast und wo du sagst, dieser Fotograf verdient eigentlich mehr Aufmerksamkeit.
Wenig bekannt ist, also gut, ja, Alan Palander hat, glaube ich, trotzdem über 300.000 Follower. Von daher würde er dann immer in die Gattung fallen.
Kann auch aus dem Bekanntenkreis jemand sein, oder?
Fällt mir jetzt gerade, obwohl, ich weiß, wen ich schon seit längerem folge auf Facebook, auf Instagram, ist der Andy Merkel, heißt er auf Instagram. Früher Andy Effect. Das ist ein Fotograf aus Regensburg, der, finde ich, richtig coole Landschaftsfotografie macht. Ja, der ist nicht wahnsinnig bekannt. Der hat, ich glaube, 4000 Follower auf Instagram und ist auch hauptsächlich auf Instagram. Aber ja, das wäre jemand, der auf jeden Fall mehr Follower verdient hat.
Ja, okay. Ich auch mal anschauen. So, die nächste Frage, ein Lieblingsbuch. Das kann ein Fotografie-Bildband sein, es kann aber auch ein Buch über Fotografie sein oder abseits der Fotografie irgendein Buch, das dich besonders inspiriert hat.
Ja, was ich jetzt gerade aktuell gehört habe, also ich muss sagen, ich lese sehr wenig Bücher, ich bin eher der Hörbuchtyp. Und da kann ich Quality Land nur empfehlen. Also hat jetzt wenig mit Fotografie zu tun, eigentlich gar nichts. Quality Land von Marc-Uwe Kling. Das ist auch der Autor von der Känguru-Reihe. Ja, es ist ein ziemlich humorvolles Buch, was aber auch gesellschaftskritisch ist, so diese ganze Digitalisierung, Social-Media-Welt ein bisschen auf die Schippe nimmt. Also da muss ich sagen, habe ich sehr viel gelacht. Geniales Buch. Ansonsten lese ich eigentlich fast nur Sachbücher oder also als Fotografiebuch finde ich auch das authentische Porträt vom Rheinwerk Verlag sehr schön. Da habe ich auch einen Artikel auf meinem Blog drüber geschrieben. Das ist deshalb so schön, weil es unglaublich viele Porträts, ich glaube über 200 Porträts enthält und jeder Fotograf immer dazu geschrieben hat, entweder die Vorgeschichte, wie das Bild entstanden ist, wie war die Kommunikation mit dem Model oder so technische Aspekte, was hat er sich dabei gedacht. Und es ist ein schöner Einblick einfach in die Arbeit von richtig guten Porträtfotografen, die da ihr Können preisgeben und dann so zusätzlich eine schöne Inspirationquelle, wenn man selber mal Porträts machen will.
Ja, sind zwei schöne Tipps. Einmal so ein bisschen ein Roman. Also ich finde, egal was man liest, das ist, auch wenn es nicht unbedingt direkt was mit Fotografie zu tun hat, irgendwie fließt es dann doch vielleicht mal in eine Idee ein. Man speichert das im Hinterkopf ab, hat eine bestimmte Stimmung und trifft das dann vielleicht irgendwann in der Realität, wenn man die Kamera dabei hat, auf so eine Situation und macht dann das Bild mit diesem Buch, was man da irgendwann mal gelesen hat, im Hinterkopf. Also da kann man sehr viel Inspiration draus schöpfen. Und das authentische Porträt ist ja wirklich ein klasse Buch. Und was es ja so außergewöhnlich macht, ist eben diese Verbindung, ne, aus technischen Aspekten, dass man eben ja erfährt, wie dieses Foto aufgenommen wurde, aber auch mit der Geschichte dahinter und mit der Idee des Fotografen. Also es ist sowohl ein Lehrbuch als auch ein Lesebuch.
Genau, also da kann man wirklich einfach die Porträts einfach genießen, ein bisschen stöbern oder auch wirklich mit Stift und Zettel dran sitzen und sich Tipps rausschreiben.
Ja, toller Tipp. Dann die nächste Frage. Bei mir ist Musik auch ganz wichtig. Sowohl wenn ich auf Fotowalk gehe, habe ich manchmal die Kopfhörer drin, höre da Musik oder bei der Bildbearbeitung. Da ist eigentlich läuft immer Musik und die Frage nach deinem Lieblingstitel, der ja im besten Fall was auch mit Fernweh zu tun hat, der dich in Stimmung bringt, Lust aufs Reisen macht und der in deiner persönlichen Playlist nicht fehlen darf.
Also ich habe jetzt da keinen so All-Time-Classic, würde ich sagen, den ich immer höre, wenn ich im Ausland bin. Aber was mir jetzt persönlich gerade einfällt, ist das Lied X von Nicky Jam oder X. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du das? Das ist ein spanisches Lied, was jetzt vor ein paar Wochen erst in den Charts war oder 2-3 Monaten. Das Lustige an dem Lied war bloß, was als wir in Mittelamerika waren, ist das gerade rausgekommen und da drüben ein totaler Hype ausgebrochen. Und zwar in ganz Mittelamerika. Also wir sind von Land zu Land gefahren und überall war dieses Lied, was einen ziemlich charakteristischen Beat hatte. Und die Leute sind immer abgegangen ohne Ende. Und das Lied hat uns, also mich und meine Freunde, dann auch noch in Deutschland verfolgt, weil dann ist quasi diese Welle so nach Europa geschwappt. Und ich glaube, ich habe 5-6 Wochen nur noch dieses Lied gehört.
Ja, das ist das, was Musik eben so außergewöhnlich macht. Ne? Man kann sich immer erinnern, in welcher Situation man das gehört hat. Oder wenn du dieses Lied hörst, dann verbindest du eine ganze Geschichte damit. Ja, wunderbar. All diese Lieder, die hier vorgeschlagen werden, die fasse ich zusammen in einer Playlist auf Spotify. Wer sich da mal ein bisschen inspirieren lassen möchte, neue Musikstile entdecken, kann man da auf jeden Fall einfach mal bei Spotify Gate 7 eingeben und dann findet man diese Playlist.
Ja, super Idee.
So, dann wird's nochmal fotografisch. Wenn man in deine Fototasche einen Blick werfen könnte, was würde man da sehen?
Also, so viel Zeug habe ich eigentlich gar nicht dabei. Also Fernauslöser, Graufilter natürlich, Polfilter, Gorillapod oder Beanbag meistens. Und ja, das ist ein schönes Gadget, ein Capture Clip von Peak Design. Kennst du den? Es ist eine ziemlich coole Konstruktion. Also letztendlich ist es ein Clip, den man irgendwo über einen Rucksackgurt drüber machen kann oder am Gürtel befestigen kann. Und der bietet dann die Möglichkeit, eine Schnellwechselplatte zu befestigen. Und das war vor allem jetzt bei der Wanderung da in Mittelamerika auf dem Vulkan Gold wert, weil ich die schön an der Schlaufe vom Rucksack festgemacht habe und da dann immer mit Schnellwechselplatte die Kamera einrasten konnte. Und quasi die Kamera nie in der Hand hatte, aber immer griffbereit. Und hätte ich die im Rucksack gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich kein einziges Foto gemacht, weil ich immer den 10 Kilo schweren Rucksack hätte abnehmen müssen. Und so hat man es immer auf Knopfdruck in der Hand und kann aber noch ordentlich wandern und bergsteigen. Also das kann ich wirklich empfehlen. Ist jetzt nicht ganz so günstig, ich glaube, kostet 80 Euro. Aber ja, Capture Clip von Peak Design ist eigentlich dafür bekannt.
Dass die, klingt nach einer sinnvollen Investition.
Ja, die sind haben immer super Qualität. Also die kann ich empfehlen.
Ja, dann ist damit auch schon die vorletzte Frage beantwortet, nämlich nach einem Gadget oder ja, einem Gegenstand, der dir das Reisen und Fotografieren erleichtert.
Ja, na gut, dann würde ich mir das.
Und dann die letzte Frage, ein Satz, den du bitte vervollständigst. Ohne ... gehe ich nicht auf Reisen.
Ja, ohne meine Freundin würde ich jetzt vermutlich sagen, weil ich eigentlich immer mit ihr reisen gehe. Ja. Also das ist tatsächlich so.
Ja, eine gute Reisepartnerin, auf die ist Gold wert. Ja, genau. Doch, sehr gute Antwort. Ja, Eike, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Hat mir viel Freude gemacht.
Ja, vielen Dank auch. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
Und wir haben es schon mal anklingen lassen im Laufe dieses Gesprächs, deine Internetseite. Aber vielleicht magst du am Ende noch mal zusammenfassen, wo man im Internet mehr über dich erfahren kann.
Ja, das kann ich gerne machen. Also mein Blog findet ihr unter like-foto.de, also Foto wie das deutsche Foto, auch wenn es ein schlimmes Denglisch ist, aber es ist zumindest einprägsam und kurz. Ansonsten habe ich eben noch die ziemlich große Fotogruppe, kreative Fotografie, Fotoideen, Anfängertipps und so weiter auf Facebook. Da bin ich auch sehr aktiv, muss ich sagen, und die macht mir riesig Spaß, weil man da einfach so den deutlich mehr Kontakt hat wie auf dem Blog. Der Blog, da sind eben nur wenig Kommentare und Austausch über die Artikel. Und in der Gruppe, da findet sehr viel statt. Da gibt es dann auch regelmäßige so Foto-Challenges, wo es immer ein Thema gibt, wo jeder ein Bild posten kann. Und ansonsten bin ich viel auf Pinterest, pinter meine Artikel oder auf Instagram. Aber Instagram, ja, fast eher privat mit eigenen Porträtfotos und da auch unter like.fotografie.de.
Mhm. Wunderbar. Ja. Die Links dazu auch alle dann in den Shownotes zu dieser Episode.
Wunderbar.
So, dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute für deine Projekte, für deinen Blog und viel Freude bei der Fotografie. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Danke, danke, Kai. Hat mir echt viel Spaß gemacht und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Ja, würde mich freuen. Auf bald. Tschüss.
Danke, ciao.
Ja, das war das Interview mit Eike Leppert über kreative Fotografie auf Reisen. Wenn es dir gefallen hat, dann schau doch kurz auf iTunes vorbei und hinterlass mir dort eine Rezension und Bewertung. Das hilft, diesen Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Eine andere Form, mich zu unterstützen, ist es, diesen Podcast mit deinen Freunden zu teilen oder über deine Social Media Kanäle. Wie immer bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Dein Kai.